Massiver Hass. Massiver Hass.
Massiver Hass. Vernichtungswille. Vernichtungswille.
Vernichtungswille. Vernichtungswille. Vernichtungswille. Massaker. 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 Das sind die Worte, die wir später über diesen echten Fall hören werden. Alles, um das es hier heute geht, ist sorgfältig recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wirklich so passiert.
Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Menschen in diesem Fall geändert. Bei diesem Fall ist auch Dr. Peter Winkler dabei, das ist sein echter Name. Er kommt aus Tübingen und ist forensischer Psychiater und er hat bei diesem Fall den Täter untersucht.
Zu den Besonderheiten dieses Falles gehörte, dass man aus den Ermittlungen wusste, dass es für diese ganzen Tathandlungen, dass es da nur ein ganz enges Zeitfenster gab.
Dr. Melanie Hohner kommt aus Stuttgart, sie ist Fachärztin für Rechtsmedizin und sie wird uns erzählen, an was die Opfer, um die es heute geht, gestorben sind.
Also ich hatte Dienstbereitschaft an dem Tag und mich hat dann eben der Kriminaldauerdienst von Böblingen angerufen und gesagt, ich möchte mal hier kommen zum Tatort, Todeszeitbestimmung und eben Ersteinschätzung der Gewalt.
Das ist ein Fall, der fassungslos macht, der ratlos macht, weil er so brutal ist. Aber es ist ein Fall, der mitten in unserer Gesellschaft passiert ist. Mitten im beschaulichen Schwabenland.
Das Ding.
Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder weiß man sofort, was passiert ist.
Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich 3 Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 Kollegen 50 Personen gegenüber.
Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft aussieht.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
Rechts vor links?
Nee.
Doch, oder?
Bestimmt.
Hier ist rechts vor links.
Folge 33. 3 Tote in 8 Minuten.
Das sind Luisa und ich, wie wir in Holzgerling durch die Straße fahren. Das ist der Ort, an dem der Mordfall passiert ist, um den es heute geht. Holzgerling, das ist nicht weit von Stuttgart entfernt. Wir bleiben gleich vor einem Mehrfamilienhaus stehen.
Apropos Vorstadt-Idylle, guck mal, was da vom Backen gefahren kommt.
Ein Traktor. Ja, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass da wirklich was passiert drin ist, weil das sieht halt aus wie ein ganz normales Haus.
Ja. Es ist der 18. März 2020. Das ist kurz nachdem die Ausbreitung des Coronavirus zur weltweiten Pandemie erklärt wurde. Und an diesem 18. März werden 3 Menschen von einem Mann ermordet.
Was ist 5 Minuten vor dem Tod dieser 3 Opfer, passiert?
Es ist 1.43 Uhr in der Nacht, an diesem Märzmittwoch. Die Opfer liegen in ihren Betten und schlafen. Da ist Markus, 33 Jahre alt, der mit seiner Freundin Anita zusammen wohnt. Sie ist 27 Jahre alt. Beide wohnen im ersten Obergeschoss. Ein Stock tiefer wohnt der Vater von Markus, den haben wir Peter mal genannt, 62 Jahre alt.
5 Minuten später. Die Tat beginnt.
Um 1.48 Uhr klopft ein Mann an der Tür im ersten Obergeschoss. Er hat ein Messer dabei. Die Klinge muss mindestens 20 cm lang gewesen sein. Das wird ein Richter am Landgericht Stuttgart später sagen. Das Messer, wahrscheinlich ein Küchenmesser. Noch kurz vor der Tat hat die Mutter von Anita zu ihr gesagt, dass sie die Wohnungstür nicht aufmachen soll, wenn es klopft. Warum sie das gesagt hat, dazu später mehr.
Wahrscheinlich ist es Markus, der die Tür stattdessen aufmacht. Klar ist, die Wohnungstür wurde nicht gewaltsam aufgemacht. Sie muss geöffnet worden sein. Die Feuerwehr wird diese Tür später gewaltsam öffnen müssen, damit Polizisten in die Wohnung können. Der Täter greift Markus entweder direkt an der Tür oder in der Wohnung an. Er sticht ihm mehrmals in den Oberkörper. 10 bis 17 Messerstiche bekommt Markus ab. Bei Markus wird man später keine Abwehrverletzungen finden. Er hatte wohl keine Zeit, keine Chance, sich zu wehren. Er muss derart überrascht gewesen sein. Ein Richter wird später sagen, dass der Täter mit diesem Messer, Zitat, ein Massaker angerichtet habe. Markus ist schwer verletzt, er schafft es aber noch, aus der Wohnung zu fliehen. Am Ende wird Markus aber an seinen Verletzungen sterben. Die Polizei wird später mit Hilfe des Blutbildes rekonstruieren, dass sich Markus auf der Treppe im Treppenhaus nochmal umgedreht haben muss. Umgedreht, um nach oben zu schauen. Vielleicht, um zu schauen, ob der Täter ihm folgt.
Der Täter hat aber nicht die Absicht, nur Markus zu töten, sondern auch Anita. Er wird Markus erst später hinterherlaufen. Der Täter wendet sich jetzt Anita zu. Sie ist leicht bekleidet. Die beiden Opfer im ersten Stock haben ja gerade noch geschlafen. Anita flieht innerhalb der Wohnung vor dem Täter und das wird man später unter anderem dadurch rekonstruieren, weil Anita mehrere Messerstiche im Rücken hatte. Vor einem Schuhschrank fällt oder sinkt sie dann auf den Boden. Dort bleibt sie liegen. Dort wird sie verbluten. Sie hat es nicht geschafft, aus der eigenen Wohnung zu flüchten und der Richter am Landgericht Stuttgart wird später sagen, dass Anita, Zitat, buchstäblich in ihrer eigenen Wohnung in der Falle saß.
Die Blutspuren, von denen wir es gerade schon mal hatten, die werden später auch beweisen, dass der Täter erst im ersten Obergeschoss war und dann zur Wohnung im Erdgeschoss gelaufen ist. Da wohnt Peter, der Vater von Markus. Peter ist gerade wach geworden und aufgestanden. Er ist barfuß und ist ebenfalls, Zitat, leicht bekleidet. Er muss aufgestanden sein und dann bis in den Flur vor das Schlafzimmer gelaufen sein. Das wissen wir, weil im Schlafzimmer selbst kein Blut gefunden wurde. Die Wohnungstür im Erdgeschoss tritt der Täter ein. Peter wehrt sich gegen den Täter. Man wird später bei der Obduktion Abwehrverletzungen am rechten Arm finden. Aber auch er hat keine Chance. Das Gericht wird später von einem, Zitat, dynamischen Kampfgeschehen sprechen. Das ist letztlich einfach die Umschreibung dafür, dass sich das Opfer heftig gewehrt haben muss. Es kam zu einem Kampf. Der ist nicht statisch, sondern dynamisch. Den hat das Opfer, Peter, aber am Ende doch verloren. Peter stirbt vor seinem Schlafzimmer. Der Angriff kann nicht lange gedauert haben.
Nachdem der Täter erst im ersten Obergeschoss und dann im Erdgeschoss war, geht er jetzt raus, nach Markus schauen. Markus ist draußen, zusammengebrochen. Danach geht er auf jeden Fall nochmal ins Haus, wieder ins erste Obergeschoss zu Anita. Auch das beweist wieder das Blutspurenbild. Da hat er dann möglicherweise nochmal auf Anita eingestochen, die am Boden liegt. Auch das kommt später dann im Prozess raus. Die komplette Tat passiert in dieser Nacht zwischen 1.48 Uhr und 1.56 Uhr. Nach 8 Minuten hat dieser Täter, drei Menschen so stark verletzt, dass sie an ihren Verletzungen sterben. 8 Minuten, 40 wuchtige Stiche.
Im Haus wird es ruhig. Viele Stunden vergehen. Am nächsten Morgen wollte sich Anita mit ihrer Mutter treffen. Aber sie meldet sich nicht. Auch am Telefon geht sie nicht ran. So gegen 9 Uhr meldet sich die Mutter bei der Polizei. Mindestens ein Streifenwagen kommt zu dem Haus in Holzgerlingen. Die Polizisten steigen aus und laufen zu der Tür des Dreiparteienhauses. Weil die Polizisten denken, dass Anita Hilfe brauchen könnte, alarmieren sie die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Feuerwehr bricht die Tür auf.
Dr. Med Melanie Hohner.
Die Polizei hat, weil dann da niemand geöffnet hat, sind die über den Balkon rein und haben dann durchs Balkonfenster geguckt und dort die eben schon, glaube ich, viel Blut und die weibliche Geschädigte liegen sehen. Und daraufhin sind sie dann quasi über den Zaun geklettert, hinten in den Garten rein. Und dort haben sie dann am Hinterausgang sozusagen den männlichen, jüngeren Geschädigten liegen sehen.
Als die Polizisten ins Haus gehen, ist es ungefähr 9.50 Uhr. Der Richter am Landgericht Stuttgart wird später sagen, dass die Polizisten sich auf Eigensicherung konzentriert haben, als sie das Haus ablaufen. Vor allem, nachdem sie die erste Leiche finden. Denn sie wissen ja nicht, ob im Haus noch ein Täter ist. Deswegen verhalten sie sich einfach besonders vorsichtig. Insgesamt finden sie 2 Leichen im Haus. Die Leichen von Anita und Peter.
Drohnenaufnahmen, die die Polizei gemacht hat, zeigen dieses Bild. Die Bäume sind kahl. 2 Streifenwagen parken vor dem Haus. Rechts neben dem Haus ist eine Doppelgarage. Die Polizei setzt ab jetzt jede Menge in Bewegung. In Polizeisprech heißt das, die Polizei hat sofort mit vereinten Kräften umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Und die Sonderkommission Bühlen wird eingerichtet. 40 Polizisten arbeiten für diese SOKO.
Ein 33-jähriger Oberkommissar ist einer der Beamten, der die KT-Maßnahmen, also kriminaltechnischen Maßnahmen, durchführt. Er wird später vor Gericht erzählen, was er und seine Kollegen gefunden haben. Vor allem finden sie eines: viel Blut. Das Treppenhaus ist voll davon. Blut an der Wand, auf dem Boden, auf den Stufen, am Geländer, auf der Treppe, die in den Keller führt, auch an der Hauseingangstür ist Blut. Auf fast jeder Stufe im Treppenhaus ist Blut. Es sind so viele Blutspuren, dass die Kriminaltechnik priorisiert und nur die großen Spuren aufnimmt. Blutige Schuhspuren führen nach oben, am ersten Obergeschoss vorbei in die Dachgeschosswohnung. Dort in der Dachgeschosswohnung sind auch tatsächlich die Schuhe, die die Spuren verursacht haben. Am oberen Treppenabsatz ist die Tür zu einer Toilette. Auch am Türgriff ist Blut. Im Bad sind unter anderem Rasierer und Zahnbürste. Die Kriminaltechnik kassiert beides ein, weil beides sehr persönliche Gegenstände sind, also gut, um es als Vergleichs-DNA zu benutzen. Jetzt, direkt nach der Tat, ist noch nicht klar, wer der Täter ist. Deswegen nimmt die Kriminaltechnik Vergleichs-DNA mit. Neben der Badezimmertür ist noch eine zweite Tür. Sie steht offen, als die Polizei kommt. Es ist die Tür zur Dachgeschosswohnung. Die Dachgeschosswohnung ist eine Einzimmerwohnung mit offener Küche, einem extra Schlafzimmer und einer Sauna. Die Wohnung ist nicht besonders penibel aufgeräumt, aber auch nicht unordentlich. Der Oberkommissar sagt später, Zitat, Staubwischen hätte man mal wieder können. In der Wohnung steht ein Sofa. Es ist mit Bettwäsche überzogen, als hätte jemand dort auf dem Sofa übernachtet. Auch ein Kinderbuch liegt dort. Im Müll sind Windeln. Außerdem findet die Polizei eine gepackte Sporttasche, einen Laptop, Smartphones und eine Uhr. In der gepackten Sporttasche sind frische Kleidung, Tütensuppenpackungen und Erdnüsse. In der Wohnung ist auch ein Langbogen und die dazugehörigen Pfeile, also Pfeil und Bogen. Auch auf einem ergonomischen Bürostuhl ist Blut. Zwei kleine Blutspuren. Und auch am dazugehörigen Schreibtisch findet man Blut. Die blutigen Schuhe liegen hier auch. Sie erwecken den Eindruck, als hätte sie jemand hastig in den Raum geworfen. An einem Trinkglas ist auch Blut. Und dann liegen da noch Paracetamol-Tabletten. Da hat jemand wahrscheinlich eine Tablette genommen und aus dem Wasserglas getrunken. Das vermutet zumindest der Polizist von der Kriminaltechnik. Und apropos Tabletten, in der Wohnung liegen überall verstreut Verpackungen von Medikamenten. Was auch auffällt, in der Wohnung ist nicht viel Alkohol. Aber es gibt in der Küche eine größere Zapfanlage für Bier.
Die Polizei setzt auch Man-Trailer-Hunde ein, die sollen mit den Vergleichsproben aus dem Dachgeschoss eine Spur aufnehmen. Aber wir schätzen, dass das nicht wirklich viel gebracht haben kann, weil in dem Prozess und dann auch bei der Urteilsverkündung das alles kein Thema mehr war. Und den Täter haben sie so auf diese Art und Weise sowieso nicht bekommen. So langsam kommt diese Tat auch an die Öffentlichkeit. Viele Medien fangen an, darüber zu berichten.
Die Polizei hat in einem Wohnhaus die Leichen von zwei Männern und einer Frau gefunden. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Tötungsdelikt aus.
Bei den Toten, so die Polizei, handelt es sich um eine Frau und zwei Männer, deren Leichenspuren von Gewalteinwirkung aufweisen.
Bei den Leichen, die die Polizei gestern in diesem Haus gefunden hat, handelt es sich um eine 27-jährige Frau, ihren 33-jährigen Lebensgefährten und dessen 62-jährigen Vater.
Zu den näheren Umständen und zur genauen Todesursache wollte man sich noch nicht äußern. Angehörige hatten sich, so heißt es, am Morgen an die Polizei gewandt, weil sie ihre Verwandten nicht mehr erreicht hätten. Brigitte Egelhaus, SWR3 aktuell Redaktion.
Die Mutter der toten Frau hatte gestern die Polizei alarmiert, nachdem sie ihre Tochter nicht erreichen konnte. Die Obduktion der Leichen läuft noch. Alle drei weisen Folgen massiver Gewalt auf. Was das Tatmotiv sein könnte, ist noch völlig unklar. Die 40-köpfige Sonderkommission ermittelt.
Die Stuttgarter Zeitung schreibt:
Bis zum Mittwochabend stand kaum mehr fest, als dass die Frau und die beiden Männer offenkundig Opfer einer Gewalttat geworden waren. Polizeisprecher Peter Wiedenhorn sprach von Spuren massiver Gewalteinwirkung. Bei dieser Formulierung ist es in der ersten schriftlichen Stellungnahme von Polizei und Staatsanwaltschaft auch am Donnerstag geblieben. Details werden, wie bei laufenden Ermittlungen üblich, weiterhin nicht bekannt gegeben. Dazu zählt auch, wie die Opfer zu Tode kamen und auf welche Tatwaffe die Verletzungen hindeuten.
Die Kollegen von SWR aktuell berichten:
Eine Obduktion am Donnerstag soll über die genaue Todesursache Aufschluss geben.
Die Obduktion der Leichen, das passiert im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Es ist eines der größten Krankenhäuser Stuttgarts, mitten in der Stadt, auf einem Berg drauf. Die Frau, die diese drei Leichen untersucht, ist Dr. Med Melanie Hohner.
Also ich hatte Dienstbereitschaft an dem Tag und mich hat dann eben der Kriminaldauerdienst von Böblingen angerufen und gesagt, ich möchte mal hier kommen zum Tatort, Todeszeitbestimmung und eben Ersteinschätzung der Gewalt. Dann bin ich hingefahren, habe dort eben die Tatortbesichtigung gemacht, schon mal die Verletzungen angeguckt, gesagt, nach was ungefähr für einer Tatwaffe sie suchen müssen, also Länge, Breite, Messer etc. Die Polizei hat natürlich am Anfang selber noch nicht so viel Ahnung, aber so die grobe Lage wird einem schon berichtet. Man sagt halt, der und der hat den oder die Leichen gefunden. Und klar, dass dann da alles voll mit Blut ist und dort verschiedene Leute tot liegen, das sehe ich auch. Es geht dann auch viel ums Organisatorische, also die Rechtsmedizin geht ja dann zu den Leichen, nachdem die kriminaltechnischen Untersuchungen abgeschlossen sind. Das heißt, die machen zum Beispiel Faserspuren, die Kleidung sichern etc. etc. Und da muss man dann halt schauen, gerade wenn man jetzt eine Lage hat mit mehreren Leichen, wo geht man zuerst hin, welches Team ist schon fertig und wo kann man dann eben seine rechtsmedizinische Untersuchung machen. Also ich finde es auch nach mehreren Berufsjahren eigentlich immer noch sehr spannend, einfach irgendwo hinzukommen. Man ist natürlich professionell, schaut sich auch im Vorbeigehen, sage ich mal, schon die Blutspuren an, guckt, was kann man da vielleicht auch für sich selber für Rückschlüsse ziehen, auch wenn ich jetzt kein Blutspurengutachter bin, aber man sieht ja trotzdem so ungefähr, wie es ausschaut. Und guckt dann eben auch, wo sind zum Beispiel Sachen, wo sich derjenige auch hätte anstoßen können oder so. Weil wenn wir jetzt nur die Leichen, platt gesagt, auf den Tisch kriegen und dann gibt es meinetwegen geformte Hämatome, kann man manchmal gar nicht so richtig sagen, wo könnte das jetzt herkommen etc. Deswegen ist es schon immer ganz gut, am Tatort zu sein. Ich glaube, ich war irgendwann 14, 15 Uhr da und dann war ich bis 18 Uhr, so 3-4 Stunden würde ich sagen. Und am Folgetag hatte ich eben die Obduktion von den Geschädigten gemacht und damit hat man sich quasi für das Gerichtsverfahren qualifiziert. Ich denke, wir haben um 9 angefangen, so wie immer, und ich denke, es ging bis in die Nachmittagsstunden, 15, 16 Uhr. Ja, dann kriegen wir, wie gesagt, die Verstorbenen auf den Tisch. Wir machen dann erstmal so äußere Messungen, damit man zum Beispiel sagen kann, die Stichhöhe liegt bei so und so viel Zentimeter. Wir machen eine Reinigung, weil es ist alles mit Blut verschmiert und dann kann man das eben auch nicht so gut erkennen. Dann bei so vielen Stichverletzungen, wie es jetzt bei dem Fall war, machen wir auch eine Nummerierung, damit man einfach auch nicht durcheinander kommt und erhebt dort auch Maße und Stichtiefen und Stichrichtungen und so Sachen und diktiert es dann alles rein. Man macht erst die Körpervorderseite, dann die Körperrückseite. Dann, wenn die äußere Leichenschau fertig ist, würde man sozusagen mit der Präparation der Weichgewebe beginnen. Das heißt, man präpariert die Haut ab im Fettgewebe und schaut sich dann dort erstmal an, sind zum Beispiel die Stichlücken unterblutet, was dafür spricht, dass derjenige noch gelebt hat, als er die gekriegt hat. Weil man kann ja auch jemand schon noch stechen, wenn der schon länger tot ist. Klar. Deswegen ist das die wichtige Unterscheidung. Und dann macht man eben, wie gesagt, diese Körperhöhlen auf, holt alle Organe raus, guckt die sich an und beschreibt das alles. Und dann kommen die Organe wieder rein, der Präparator macht das alles wieder hübsch zu. Und ja, dann, das ist im Prinzip das. Dann schreibt man ein Protokoll drüber und stellt es der Justiz zur Verfügung.
Nach dieser Tat muss die Polizei viele Falschmeldungen zurückweisen. Es ist nämlich so, in den sozialen Medien schreiben manche von einem Amoklauf oder von einer Schießerei. Beides sei so nicht richtig, meint die Pressestelle der Polizei. Und dann gibt es den ersten Wendepunkt in dieser Geschichte. Die Polizei sagt, dass sie nach einem 30-jährigen Mann suchen. Der Mann soll im Dachgeschoss zur Untermiete gewohnt haben. Und er ist spurlos verschwunden. Die Stuttgarter Zeitung schreibt:
Dabei ist er nicht nur wegen seines Verschwindens unter Verdacht geraten. Auch die Spurenlage im Haus deutet darauf hin, dass der Gesuchte mit der Tat etwas zu tun hat, sagt Polizeisprecher Wiedenhorn.
Aber was hat er mit der Tat zu tun und warum ist er spurlos verschwunden? Die Ermittlungen ergeben auch, dass der verschwundene Mann anscheinend in der Tatnacht die Polizei angerufen hat. Mitten in der Nacht. Die Stuttgarter Zeitung fängt an, über den 30-Jährigen, über den möglichen Täter zu spekulieren. Zitat:
Doch selbst ein Streit zwischen Mieter und Vermieter über Mietpreis oder Wohnungskündigung würde eine solche grausame Bluttat allein nicht begründen. Wie es im Holz-Gerlinger Mordfall dem Täter gelungen ist, 3 Menschen zu überwältigen und zu töten, darüber will die Polizei nichts verraten. Auch nicht, ob sich die Leichen in unterschiedlichen Räumen befanden. Das ist Täterwissen, sagt Polizeisprecher Wiedenhorn. Und der dringend Tatverdächtige ist zu diesem Zeitpunkt noch auf der Flucht.
Täterwissen, also Informationen, die wirklich nur der Täter haben kann und sonst nur die Polizei. Was hat der Mann mit dieser Tat zu tun? War er wirklich der Täter und wo ist er jetzt? Warum in aller Welt hat er nachts die Polizei angerufen? Und was macht eigentlich die Polizei genau, um diesen Mann jetzt zu finden? Mehr dazu in der nächsten Folge in 2 Wochen.
Heute gibt's keine Nachbesprechung von uns, weil das ist ja jetzt erst der erste Teil der Doppelfolge. Die Nachbesprechung gibt's also in der nächsten Folge. Wir haben allerdings wieder einen Interviewgast, nämlich die Frau Dr. Melanie Hohner. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo nochmal. Ja, wir haben ja jetzt gerade schon sehr viel von Ihnen gehört. Was mich jetzt aber die ganze Zeit noch sehr interessiert hat. Also, ne, wir haben ja jetzt hier 3 Leichen gehabt. Wir hatten, ich glaube, über 40 Messerstiche. Korrigieren Sie mich, falls ich da Blödsinn erzähle. War das einer der Fälle, die schon heftiger waren jetzt bei Ihnen in Ihrer Karriere oder ist das noch relativ normal?
Also war schon am oberen Ende von heftiger, sage ich mal. Es gibt natürlich schon auch die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich 3 Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
40 Messerstiche, was heißt denn das? Was bedeuten denn so viele Messerstiche? Also was sagt das denn über den Täter aus?
Also das geht eher in die psychologische oder psychiatrische Richtung, aber ich würde sagen, es ist übertrieben und das ist in der Regel eben mit erhöhter Emotionalität verknüpft, dass man halt sagt, man hat eine große Wut und muss die mal abreagieren.
Jetzt haben Sie das vorhin so natürlich ganz professionell erzählt alles und als wäre das was ganz Normales, ist für Sie ja auch was ganz Normales, aber für viele andere Menschen eben nicht. Ja, jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt, also wie bekommen Sie denn das hin, dass Sie das so, ja, das ist halt mein Job, das mache ich halt. Also das ist ja trotzdem was ziemlich Krasses, was Sie da arbeiten, ne?
Ich denke, als Arzt hat man immer irgendwie ziemlich krasse Sachen und man hat immer mit Menschen zu tun und die haben natürlich ihre Gefühle und letztlich nimmt einen schon manches mehr, manches weniger mit. Aber ich denke, ich habe da im Laufe der Jahre eben eine gute Methode gefunden, dass ich das auch nicht mit nach Hause nehmen muss. Also nicht übermäßig jedenfalls. Wenn irgendwas interessant oder lustig ist, erzähle ich das natürlich schon.
Mhm. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Ne? Wie viel erzählen Sie Ihren Freunden und Verwandten von Ihrer Arbeit?
Auch, also wie gesagt, wenn es irgendwie interessant oder lustig ist, auf jeden Fall. Weil es gibt halt manchmal auch echt so lustige, weil dämliche Aussagen vor Gericht, so Ausreden. Ja, gerade wenn es um Nachtrunkbehauptung geht, da fährt jemand besoffen und baut einen Unfall und geht dann nach Hause und aus lauter Schreck muss er dann ungefähr 400 Milliliter Marillenschnaps trinken, die zufällig noch im Schrank standen und du denkst so, ja genau, sehr realistisch. Oder halt andere Ausreden, warum man gerade zufällig ein Messer in der Hand hatte oder das sind manchmal so Sachen, die einfach so besser als irgendwie Comedy aus dem Leben geschnitten sind.
Ja, und da denkt man sich so, nee, einfach nee.
Ja, aber das passiert einem auch im Krankenhaus, da kommen ja auch die lustigsten Ausreden, zum Beispiel in der Unfallchirurgie, wie jetzt irgendwas passiert ist. Und das ist, also man muss da schon auch mit Humor rangehen.
Wie oft kommt es eigentlich vor, dass Sie vor Gericht tatsächlich aussagen müssen?
Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt halt Gerichtstermine, wo man sozusagen lang dabei sitzt, wie jetzt in diesem Fall vom Holz-Gerlingen. Da sitzt man eben als Gutachter mit dabei, hört sich die Zeugen an und die Erkenntnisse der Kriminaltechnik und der Spurensicherung etc. und tut erst am Ende, also zum Beispiel nach 5, 6 Verhandlungstagen,
dann sein Gutachten erstatten. Es gibt aber auch Fälle, die deutlich kürzer sind, also zum Beispiel nur 2-3 Stunden. Da geht es dann meinetwegen um Fahrtüchtigkeit oder sowas. Da würde man sozusagen sofort sein Gutachten nach der Gerichtsverhandlung erstatten. Und so sind wir schon im Durchschnitt ungefähr 3-5 Mal pro Woche beim Gericht. Also ich finde das schon auch einen wichtigen Bestandteil meiner Arbeit, dass man beim Gericht sitzt, weil man ja dadurch auch wirklich viele Erkenntnisse gewinnt, die man jetzt aus dem bloßen Aktenstudium, sag ich mal, nicht gewonnen hätte. Man darf ja selber auch aktiv Fragen stellen. Und das ist also ganz häufig so, dass gerade die Fragen, die mich brennend interessieren, in der Ermittlungsakte nicht zu finden sind, sondern man muss sie dann wirklich persönlich beim Zeugen stellen. Und daraus kann dann ein Rechtsmediziner aber auch mehr Erkenntnisse und mehr Beurteilung und mehr Bewertung sozusagen ziehen. Also insofern finde ich schon ganz wichtig, dass ich also bei den relevanten Zeugen eines Prozesses zumindest doch vor Ort bin.
Sie hatten gerade schon gesagt, dass der Fall sich so im oberen Drittel abgespielt hat, also dass der schon ziemlich schlimm war. Haben Sie denn einen, der vielleicht noch schlimmer für Sie war, der Ihnen noch stärker in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also es ist natürlich so, dass es ja hier auch erwachsene Leute waren und was einem natürlich dann schon näher geht, wenn es zum Beispiel um Kinder geht, die auch ermordet werden von ihren Eltern oder so, und das geht einem natürlich schon näher, oder überhaupt, wenn Leute sehr grausam, sag ich mal, irgendwie zu Tode kommen, geht einem das natürlich schon ein bisschen nahe, aber im Prinzip, ja, auch davon soll man sich nicht leiten lassen, weil man muss einfach sagen, gut, das ist jetzt der Fall, der soll bestmöglichst aufgearbeitet werden, damit das Gericht halt eine ordentliche Entscheidung treffen kann. Und das mache ich einfach dann.
Was machen Sie heute, wenn Sie mal einen Fall haben, wo Sie denken, okay, da muss ich jetzt noch länger drüber nachdenken?
Naja gut, ich versuche es halt trotzdem professionell zu machen. Und es geht natürlich umso besser, je mehr Berufserfahrung man hat. Und ansonsten, ja, lebe ich halt mein ganz normales Leben weiter. Ich mache eigentlich nichts Besonderes, denke ich.
Aber wie ist es denn zum Beispiel jetzt im Studium, wenn man dann eben zum ersten Mal mit so einer Leiche beispielsweise jetzt konfrontiert wird? Also ich zum Beispiel kenne so dieses Klischee, dass man ja immer sagt, Medizinstudenten übergeben sich mindestens einmal während ihrer Studienlaufzeit. Wie war das denn bei Ihnen? Also ich stelle mir vor, so Rechtsmedizin ist ja dann nochmal eine Spur krasser als jetzt nur Allgemeinmedizin, sage ich jetzt mal.
Ja gut, wir fangen ja alle im Studium an mit dem Präparierkurs, wo man eine formalinfixierte Leiche hat. Ich habe mich jetzt nicht übergeben, es gab aber schon Kollegen, die sind etwas blass um die Nase geworden. Das kann aber auch an dem fiesen Formalingeruch liegen, den man da ja wirklich irgendwie ein halbes Semester in der Nase hat. Also was ich zum Beispiel schlimmer finde als jetzt diesen Präparierkurs, sind, wenn man wirklich in einer OP steht, also in einem Bauch-OP, wo jemand meinetwegen der Darm entfernt wird. Das sind wirklich nochmal ganz andere Gerüche und Emotionen, die man da hat. Aber jetzt wegen Arbeit übergeben habe ich mich zumindest bisher noch nicht.
Aber es muss dann ja irgendwann einen Zeitpunkt gegeben haben, an dem Sie gesagt haben, ja, okay, also Tote sind mir eigentlich ein bisschen lieber als Lebendige.
Ja, das war mir eigentlich relativ am Anfang vom Studium schon klar, nachdem ich die ersten paar Praktika im Krankenhaus gemacht habe. Also es ist wirklich interessant und alles, und Medizin ist ein wirklich tolles Fach. Aber ich habe mich da nicht so gesehen, dass ich jetzt jeden Tag im Krankenhaus bin oder jeden Tag in der Arztpraxis. Und das ist eben der Vorteil an Rechtsmedizin. Da hat man einen sehr vielfältigen Berufsalltag. Man ist mal bei Gericht, mal im Auto, mal am Schreibtisch, mal im Obduktionssaal. Und das passt mir eben. Und man kann auch viele wissenschaftliche Methoden noch anwenden. Das ist auch ganz schön.
Das ist jetzt das Klischee aus der Hölle. Aber sind Hautärzte und Orthopäden die Softies und Rechtsmediziner die Hardcore-Leute?
Das kommt drauf an, in welcher Beziehung. Also manchmal, wenn ich einen ganz ekligen Hautausschlag sehe, finde ich das schlimmer als meine Arbeit.
Ja, was finden Sie denn eklig? Sagen Sie mal, was finden Sie denn im Alltag eklig?
Ich finde Augen richtig eklig. Also Augen. Augenverletzungen, so aufgespaltene Augen oder sowas.
Oh Gott, okay.
Man könnte ja auch einen Gynäkologen oder einen Proktologen fragen, wie er so sein Berufsziel quasi gefunden hat.
Ja. Wenn Sie jetzt auf eine Party gehen würden, wenn jetzt kein Corona wäre oder Corona vorbei wäre, was ist denn immer so die Frage, wenn jetzt so eine fremde Person hört, dass Sie Rechtsmedizinerin sind?
Ja, also der Klassiker ist natürlich so, boah, krass, wie hältst du das aus? Das kommt natürlich.
Was sagen Sie dann?
Ich finde meinen Beruf gar nicht so schlimm im Vergleich zu anderen Ärzten zum Beispiel, die ja auch ganz schlimme Schicksale behandeln müssen, oder anderen Berufen. Ich könnte auch viele andere Berufe zum Beispiel nicht machen. Natürlich sagt die, oh, ich könnte einen Beruf nicht machen. Ich könnte auch viele Berufe nicht machen, muss ich sagen. Also deswegen, ja, und dann kommt natürlich immer so, oh, was war dein krassester Fall? Da gibt es natürlich auch nicht den einen.
sondern ja, meistens sage ich dann irgendwas, was halt gerade so verhandelt wird oder gerade so noch aktuell in meinem Gedächtnis ist.
Also ich könnte mir jetzt so vom Mindset auch vorstellen, dass es mir sehr helfen würde, wenn ich mir einfach denken würde, die sind jetzt eh tot, das ist jetzt so, da kann ich auch nichts mehr ändern. Ist das so, dass einem das so ein bisschen hilft? Weil ja, also ich meine, Ärzte haben ja noch so ein bisschen das Schicksal in der Hand im Sinne von, rette ich den jetzt heute noch, schaffen wir das oder nicht? Und als Rechtsmediziner ist die Frage ja nicht mehr da.
Klar, also ich rette den, der auf dem Tisch liegt, definitiv nicht mehr. Wir haben aber schon auch Ansätze, dass wir zum Beispiel sagen, wenn jetzt jemand an einer natürlichen Todesursache gestorben ist, also die therapierbar wäre, also zum Beispiel Fettstoffwechselstörung oder Herzrhythmusstörung, dann können wir das zum Beispiel den Angehörigen mitteilen, dass sie da eben entsprechend sich mal beim Arzt vorstellen und sagen, hier gibt es einen präventiven Ansatz zum Beispiel. Und es ist natürlich immer so Dienst am Toten in Anführungszeichen, dass man halt sagt, man versucht das jetzt möglichst professionell aufzuarbeiten, dass halt der, der das gemacht hat, auch eine gerechte Strafe kriegt.
Der deutsche Fernsehzuschauer und die deutsche Fernsehzuschauerin, die lieben gefühlt Krimiserien und da ist ja auch immer die Rechtsmedizin mit dabei. Ich meine, das Fernsehen ist voll damit. Wie viel von diesen Klischees und was da im Fernsehen abgebildet wird, ist denn wirklich so im wahren Leben?
Ja, sehr wenig Prozent, muss ich sagen.
Und sie legen auch nicht das Mittagsbrot auf die Leiche ab?
Nein. Also wir bemühen uns das jedenfalls nicht zu tun. Nein, also wir haben natürlich Obduktionen, aber das ist jetzt kein ganz so großer Teil, wie das häufig im Fernsehen dargestellt wird. Wir machen auch nicht all die Sachen, die eigentlich die Kriminaltechnik in echt macht, aber im Fernsehen dann doch die Rechtsmedizin, also Blutspurenkunde und DNA-Analyse und toxikologische Analyse und ja, wir jagen auch nicht den Täter irgendwie zusammen mit dem Polizisten, sondern ich meine, wir sind halt im Obduktionssaal. Ich sitze auch viel, viel am Schreibtisch und das wird ja zum Beispiel im Fernsehen gar nie dargestellt. Und natürlich habe ich auch einen Haufen uninteressanter Fälle, die jetzt nicht ganz so spektakulär sind jedenfalls, aber wo es auch wichtig ist, dass es sozusagen ordentlich bearbeitet wird.
Wie viele Obduktionen haben Sie tatsächlich und wie viele Fälle bearbeiten Sie und wie läuft das dann alles ab? Weil, ich meine, wenn man erstmal bei einem Fall dabei ist, das zieht ja einen Rattenschwanz hinterher, dann ist man erstmal bei den ganzen Gerichtsterminen wieder dabei und da gebunden und so weiter.
Also ich arbeite ja in einem Sachverständigenteam. Wir sind so 7 bis 8 Sachverständige und wir hatten jetzt in 2020 knapp 300 Obduktionen, die wir so unter uns aufgeteilt haben. Und dann hat man eben wie jeden Tag oder mehrmals die Woche Gerichtstermine und ansonsten bearbeitet man Gutachten. Da kommt jetzt auch nicht immer ein Gerichtstermin bei raus. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, was man so den Tag über macht.
Wenn es dann im Gericht weitergeht, wie gut kennen Sie mittlerweile schon die ganzen Richter, sagen wir mal am Landgericht in Stuttgart? Wenn man die so ständig sieht, ich weiß noch, bei dem einen Fall hat der leitende Richter auch gesagt, ja, Frau Hohner, ich sehe Sie ja dann morgen schon wieder.
Ja, also dieses, im letzten Quartal war es wirklich ein bisschen viel, weil das überzufällig viel sozusagen zusammengekommen ist, dass ich genau bei der Strafkammer jetzt gesessen habe. Ist ganz unterschiedlich, also manche Richter laden vielfach die Rechtsmedizin, auch den ganzen Prozess und bei anderen Richtern ist man dann fast nie oder nur mal für einen kurzen Termin. Also ich kenne beileibe jetzt nicht alle Richter so gut wie die von der Strafkammer von Holzgerling.
Passiert es auch, dass das Gericht tatsächlich was falsch deutet, was sie ihnen sagen?
Ja, ich meine, letztlich sollen die ja grundsätzlich so oft nachfragen, bis sie es auch verstehen. Aber es gibt ja, wenn jetzt zum Beispiel was vom Amtsgericht verhandelt wird, sehr häufig den Fall, dass sozusagen Berufung eingelegt wird, also ein Einspruch vom Verteidiger oder von der Staatsanwaltschaft. Und dann wird es ja nochmal verhandelt vom Landgericht. Und dann wird auch nochmal eine Beweisaufnahme gemacht. Und ich werde auch nochmal geladen als Sachverständiger. Und da hat man schon, wenn man das dann liest, was man sozusagen gesagt haben soll, kann das schon sein, dass da auch unterschiedliche Auffassungen davon entstanden sind, dass der Verteidiger sagt, ja, aber die Sachverständige hat es ja so und so interpretiert und die Richterin sagt, nein, ich habe das so und so verstanden, was die Sachverständige gesagt hat. Das passiert schon und jeder deutet es natürlich auch auf seine Art, ne? Also jeder biegt sich das, was ich sage, so zurecht, wie es für seinen Beruf, Verteidiger, Staatsanwalt oder Richter passt.
Also Sie haben ja mit Ihrem Beruf eben sehr viele Sachen, die Sie sehen, die halt eigentlich grundsätzlich mal mit was Bösem zu tun haben. Ne? Also wenn man eben die Leichen davon Gewaltverbrechen sieht, ist das halt einfach schlecht. Haben Sie noch Vertrauen in fremde neue Menschen? wenn Sie uns jetzt hier so sehen, Luisa und mich.
Ja, also ich finde das so im Gegenteil sogar eigentlich immer so positiv, dass man bis jetzt noch nicht irgendwie Opfer von einer Gewalttat geworden ist, dass man so weit aufgewachsen ist, ohne dass man von seinen Eltern verprügelt wurde oder von seinem Ehemann verprügelt wurde. Ich sehe mich da ehrlich gesagt relativ privilegiert, wenn ich all das Elend sehe, was ich so jeden Tag um mich rum habe. Da fühle ich mich eigentlich ehrlich gesagt fast besser. Weil man halt sieht, wie schlecht es auch anderen Leuten gehen kann.
Und wie gut können Sie dann nachts noch schlafen, wenn Sie wissen, okay, wir haben jetzt hier drei Leichen, der Täter ist noch nicht gefasst?
Also ich kann auf jeden Fall ruhig schlafen. Da habe ich jetzt keine Bedenken. Also klar, man ist natürlich, wenn man jetzt persönlich Streit mit jemand hat, ist das vielleicht eine gewisse Risikoerhöhung. Aber ansonsten denke ich, wir leben ja in einem sicheren Land grundsätzlich.
Sie kommen jetzt nur, wenn der Arzt ankreuzt, unnatürliche Todesursache, oder?
Nicht natürlich, genau.
Nicht natürlich.
Oder ungeklärt auch.
Wie oft geht denn sowas durch? Also, dass der Arzt ankreuzt, okay, das war eine natürliche Todesursache oder ich kann hier keine Fremdeinwirkung sehe hier nichts. Wie oft kommt das vor, dass sowas durchrutscht?
Das wird natürlich auch ständig untersucht in rechtsmedizinischen Studien und die Pessimisten sagen so irgendwie, jeder zehnte natürliche Tod hat vielleicht möglicherweise doch auch Anteile einer nicht natürlichen Todesursache, wobei das jetzt nicht immer heißt, dass da jemand bösartig dran schuld ist, sondern nicht natürlich heißt ja auch zum Beispiel die falschen Tabletten eingenommen aus Versehen oder weil es der Arzt falsch aufgeschrieben hat oder sowas. Tatsächlich, ich habe jetzt noch keinen ganz aufregenden Fall aufgedeckt, aber das passiert schon immer mal.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich habe hier eine Leiche, die liegt vor mir auf dem Tisch. Ich meine, wenn man da jetzt dann sieht, okay, da ist ein Messerstich drin, da ist das ja auch relativ klar. Aber inwieweit ist denn das schon klar, was mit dem passiert ist, bevor ich richtig anfange zu obduzieren? Oder gehen Sie da wirklich ran und sagen sich, okay, ich habe jetzt ein ganz neues Mindset, ich habe noch gar keine Infos in meinem Kopf, ich lasse jetzt alles neu auf mich zukommen, was ich jetzt hier finde?
Nee, also wir versuchen natürlich vor der Obduktion schon auch Informationen zu kriegen. Manchmal kommt die Polizei zu uns in den Obduktionssaal und erzählt was über ihre bisherigen Ermittlungen.
Also das Klischee stimmt dann aus dem Fernsehen schon?
Ja, also wir freuen uns immer, wenn die kommen. Manchmal schicken sie auch nur einen Fax oder eine E-Mail. Aber
Fax, oh Gott.
Ja, klar. Nein, also es ist natürlich wichtig, dass man vorher Informationen hat, weil man da zum Teil auch seine Obduktionstätigkeit dann eben anpasst. Also wenn mir jetzt zum Beispiel nicht jemand vorher sagt, es geht hier um Diabetes und Insulin, dann geht mir das auch durch, weil das eben keine Standarduntersuchung ist. Und wenn mir das aber jemand sagt, kann ich halt spezielle Körperflüssigkeiten asservieren und speziellere Untersuchungen dann auch anstreben, dass ich das eben auch noch klären kann.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, also Sie haben das vorhin schon mal so ein bisschen durchleuchten lassen. Klar, also Obduktion ist ein großer Teil. Aber es ist ja auch super spannend, wenn man dann zum Tatort gerufen wird, vielleicht dann die Leichen obduziert und dann später, wenn der Täter sozusagen verurteilt ist, weiß, wie es dazu kam. Also man begleitet diesen Fall ja so ein Stück weit. Und das ist ja auch in dem Sinne was Exklusives, was eben viele andere Menschen nicht machen und nicht dabei sind.
Ja, klar, dass man quasi von vorn bis zum Ende dabei ist. Das ist tatsächlich relativ exklusiv. Das haben sonst eben nur die Polizisten. Und grundsätzlich kann man aber, jeder, den es interessiert, kann ja an so einer Gerichtsverhandlung auch teilnehmen. Es ist ja in aller Regel auch öffentlich.
Genau. Gibt es denn irgendeine Sache noch, bei der Sie sagen, okay, das hat mich schon ein bisschen über die Jahre jetzt verändert. Ich gehe irgendwie vielleicht anders durch die Stadt oder so, einfach durch meinen Beruf als Rechtsmedizinerin.
Was ich früher zum Beispiel nicht so gemacht habe, ist, dass ich auf mein Getränk aufpasse, wenn ich irgendwo feiern gehe oder so, dann schaue ich schon, dass ich das halt in der Hand halte. Obwohl viel von dem, was man so hört über K.O.-Tropfen und so, auch leider halt nicht stimmt. Oder beziehungsweise die häufigste K.O.-Droge ist halt immer noch selbst zugeführter Alkohol. Mhm. Aber letztlich, man muss es ja nicht riskieren und deswegen halte ich jetzt mein Glas schon eigentlich immer in meiner Hand.
Das ist sowas, was sie verändert hat. Okay. Wie breit ist denn das Aufgabenspektrum? Also klar, Rechtsmedizinerin, wir denken da sofort an den Tatort im Fernsehen, wir denken da sofort an die Leiche, die da irgendwie auf brutalste Art und Weise umgebracht wurde. Aber es ist ja noch viel mehr. Es ist auch Schreibtischarbeit und es sind auch ganz andere Fälle vielleicht noch, oder?
Genau, also Sie haben völlig recht. Was zum Beispiel nicht viele Leute wissen, ist, dass wir auch lebende Menschen untersuchen nach Gewaltdelikten. Also wenn jetzt jemand verprügelt wurde oder vergewaltigt wurde oder Kindesmisshandlung oder ähnliches, da untersuchen wir auch Leute. Da gibt es häufig dann auch eine Gerichtsverhandlung im Anschluss. Wir helfen halt der Polizei in jeglichen medizinischen Belangen. Also wenn die zum Beispiel Knochen finden oder Organe oder irgendwas, womit die eben nichts anfangen können, dann melden die sich bei uns und wir untersuchen das dann. Wir machen auch Gutachten, ohne dass jetzt direkt hier eine Obduktion oder eine körperliche Untersuchung oder irgendwas sozusagen vorangegangen ist, sondern nur auf Aktenbasis. Also es gibt da wirklich ganz viele unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und wenn man jetzt motiviert ist, kann man sogar noch Wissenschaft machen und forschen und publizieren und so weiter. Also das ist wirklich schon ein sehr breites Aufgabenspektrum.
Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen?
Was ich loswerden will? Ja, also wir suchen im Fach immer motivierten Nachwuchs.
Ja, wie ist denn so der klassische Werdegang eines Rechtsmediziners? Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Man muss Medizin studieren,
ja.
Und dann geht man an die Uniklinik und macht seine Facharztausbildung.
Ah, und dann geht der Weg.
Genau, die dauert ungefähr 5 Jahre. Man muss auch Psychiatrie und Pathologie machen. Und dann ist man irgendwann Facharzt und arbeitet dann halt so vor sich hin. Und die meisten Rechtsmediziner arbeiten ja an Universitätskliniken. Unsere Firma ist jetzt nicht ganz so typisch dafür. Also wir sind ja kein Institut der Universitätsklinik. Mhm. Aber an der Uniklinik, da wird halt ja Patientenversorgung, also da geht man zum Beispiel auch, wenn jetzt die Kinderärzte sagen, kommt doch mal rüber, wir haben hier einen Verdachtsfall, wir wissen jetzt auch nicht so richtig und so, da geht man da zum Beispiel hin und man macht halt schon ein bisschen Wissenschaft so, das ist schon auch ganz nett.
Wissen Sie aus dem Kopf heraus ungefähr, wie viele Gutachten Sie schon erstellt haben?
Also ich würde sagen ungefähr zwischen 500 und 1000.
Das ist einiges.
Schon gut unterwegs, ja.
Ja,
also ich kann es mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr vorstellen als vorher.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde es tatsächlich interessant, vor allem dieses, okay, ich bin relativ manchmal vom Anfang an mit dabei, sitze dann auch später noch im Gerichtssaal.
Das ist auf jeden Fall sehr viel vielfältiger, als ich auch gedacht habe.
Auf jeden Fall. Und ja. Meine Kollegen sagen auch immer, es ist sehr familienfreundlich, wenn man eben nicht so dieses Dringliche hat.
Die Leichen laufen nicht mehr weg.
Ganz ja, genau. Klischee, aber ja.
Also so die Werbetrommel ist auf jeden Fall fleißig gerührt.
Gut.
Also ich merke schon von dem Klischee, auch das ist so ein schlimmer Job, Rechtsmedizin, und die müssen ja richtig hart drauf sein, die Leute. Und das ist immer nur Leiche hier und Leiche da. Und man kommt aus dem Keller gar nicht mehr raus. Irgendwie von dem Klischee ist ziemlich wenig übrig geblieben. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich sagen würde, ist das für Sie der beste Job der Welt? Ich glaube, da wären Sie schon mit dabei, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich kann mir momentan keinen besseren vorstellen.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.